Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Worum Podcast Folge 62 und was können wir sagen, ist noch gar nicht so lange her, dass ihr uns gehört habt, nur ein paar Tage, denn wir hatten versprochen, wir machen nochmal eine und zwar nach dem Deadline Day und dann wollten wir uns mal über den Kader beugen und gucken, wie es denn so aussieht und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Lieblingsbuddy Thomas Kuhlmann, du bist da, ne?
Ich bin da. Ich weiß nicht, warum du das jetzt unbedingt am frühen Morgen machen musst, aber...
Das tut mir leid. Ich habe auch noch andere Verpflichtungen.
Bin ich da.
Schön, gut. Sehr gut, sehr gut.
The day after deadline day.
Nachdem ich gestern in einer Übersprungshandlung quasi meinen Kindern versprochen hatte, zwischen 3 und 6 mit ihnen schwimmen zu gehen, machen natürlich nur Amateure sowas am Deadline Day.
Merkst du selber, ne?
Es tut mir leid. Aber kann man trotzdem rückblickend ja sagen, für Werder ist noch was vom Laster gefallen. Aber first things first, wie hast du den Tag gestern verbracht? Hast du ihn wirklich, so wie es sich für einen Werder-Podcaster gehört, von morgens um 6 bis abends um 6 ausschließlich vor dem Rechner, am Handy, am Fernseher verbracht? Wie hast du es gemacht?
Selbstverständlich nur vom Fernseher. Das ist ja einer der höchsten kommerziellen Feiertage des Jahres sozusagen, gleich nach dem Black Friday.
Nach Halloween und dem Valentinstag.
Das ist ja wirklich, wenn die Blumenindustrie den Muttertag erfunden haben soll, ne? Dann hat Sky Sport News HD den Deadline Day erfunden.
Ich glaube ja sogar wirklich, in der Tat.
Ich habe mit Trauer festgestellt, dass sie nicht mehr ihre gelben Krawatten tragen. Ne? So wie früher. Aber dafür lief schon, haben wir auch in der Kolumne geschrieben, ja, ne? Ab morgens um 6 lief schon so ein Countdown runter bis 18 Uhr. Ne? Und das Geile war, der lief wirklich in Zehntelsekunden. Also, ja, Mann, weißt du, wieso diese Ski-Alpin-Abfahrtsrennen, die man früher sonntags Mittag als Kind mit der Marc Girardelli, der Marc, und dann laufen diese Zehntelsekunden, weißt du? Da hat er verkantet, das hat ihm ein paar Hundertstel gekostet. So, und so liefen da aber schon morgens um 7. Tick, 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 tick.
Ja, also subtiler kann man Stress nicht vermitteln.
Richtig, leider passiert da halt erstmal irgendwie gefühlte 6 bis 7 Stunden gar nichts.
Gar nichts. Ja. Ich habe es in der Tat, wie es eigentlich an den Deadline Days mittlerweile in den letzten Jahren eigentlich immer gemacht habe, wirklich mit dem Worum und der Aktualisierungstaste. Weil es in der Tat so ist, dass im Worum wirklich gerade auch am letzten Tag nochmal viele Infos kommen von Leuten, teils dann wirklich deutlich früher, als es die Medien haben. Und so habe ich es dann verbracht. Und ich war auch sehr froh darüber, dass das erste Gerücht zu Herrn Weiser aufkam, noch bevor ich im Spaßbad mir die Beine im Bauch gestanden habe. Aber eins nach dem anderen. Wir haben versprochen und wir haben gesagt, wir wollen jetzt erstmal darauf gucken, wie ist der Deadline Day für Werder verlaufen. Und das ist dann ja in der Tat relativ schnell erzählt. Das machen wir gleich. Und danach gucken wir aber auch nochmal irgendwie drauf, wie sehen wir jetzt den Kader eigentlich? Und wie sieht Frank Baumann den Kader? Und wie sehen wir Frank Baumann? Also.
großes Ringelpiez mit anfassen.
Dem widmen wir uns. Und ich würde wirklich sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem einzigen dann gestern noch dazu gerutschten Zugang. Und das ist Mitchell Weiser von Bayer Leverkusen. Erstmal nur als Laie. Eine Kaufoption hat Werder bislang nicht. Aber grundsätzlich doch. Wir haben uns gestern ja auch schon irgendwie per WhatsApp kurz hin und her geschrieben. Ist ein überraschend großer Name, oder nicht? Wie siehst du das?
Ja, also ich finde, der Begriff vom Laster gefallen am letzten Tag trifft ja echt ganz gut, ne? Nicht, weil das, aber nicht, weil das Schrott war, ne? Sondern ja. Weil du natürlich irgendwie, ich glaube, so ein Spieler, ich glaube, der noch für 13 oder 15 Millionen oder so irgendwann mal zu Leverkusen gewechselt, genau, ne? Champions League-Spiele gemacht und so. Ja. Ich glaube, den hättest du halt vor 3 Wochen, hättest du den nicht gekriegt, ne? Also das sind so diese typischen Spieler, die dann am letzten Spieltag wirklich noch, damit sie noch ein paar Spiele machen können überhaupt und nicht wieder ein Jahr auf der Bank sitzen, die dann echt vom Laster fallen, so am letzten Tag. Das war ja meine Hoffnung, kannst dich erinnern, bei Cuisance, auf den ich so ein bisschen spekuliert hatte, dass es genauso passiert. Ne?
Ist der noch untergekommen eigentlich irgendwo oder bleibt der jetzt bei Bayern?
Ich meine, ich habe nichts gelesen. Ich glaube, wird sich bei Bayern München wieder mal durchsetzen, wie die letzten Jahre auch.
wieder mal versuchen, sich durchzusetzen. Genau. Jetzt haben wir mit Mitch Weiser jemanden dazu bekommen, der zum einen wirklich also ein erstaunlich großer Name ist, wo man jetzt auch sich durchaus darüber wundern darf, dass der sich mit der Vita bislang jetzt die zweite Liga für ein Jahr gibt. Hat dich das überrascht oder sagst du, nö, also ist ja durchaus mit Fug und Recht ein Verein, der dann hoffentlich bald wieder oben ist und er sich da neu empfehlen konnte?
Ja, weiß ich gar nicht, ob es ihm darum ging. Also vor 3 Wochen hätte mich sowas mega überrascht und gestern, wie gesagt, eben nicht mehr, weil das halt diese typischen, ne?
Mhm, ja.
Wo muss man sagen, und vielleicht hat da auch geholfen, dass wir da mit Rolfes und so in Leverkusen ja, ich sag mal, noch ganz gut in Kontakt sind, ja. Man kenne uns, man helfe uns.
Ja,
man helfe uns. In Köln, ne? Man kenne uns, man helfe uns. Und
ja,
weiß ich nicht, also wenn man sich das so auf dem Papier anguckt, ganz abgesehen davon, dass es jetzt irgendwie, ja, wo jetzt nicht sofort mein kleines Herz hochhüpft, ja, wenn man wenn ich lese, Mitchell Weiser kommt, aber er hilft uns natürlich schon auf mehreren Positionen, wo vielleicht sonst mehrere Spieler nötig gewesen wären, ne?
Also das wollte ich gerade sagen, wir haben da ja jemanden dazu gewonnen, der jetzt wirklich auf dem Papier, entschuldige, recht flexibel unterwegs ist, zumindest was die rechte Bahn betrifft, ne?
Ja, und auf dem Papier stehen sogar beide Außenbahnen, und rechte Seite halt auch offensiv.
Ja.
Dings. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass du dem zur Not auch auf die 8 stellen könntest oder so, ne?
Mhm.
So, also einer, der viel kann auf dem Papier. Ich meine, von denen haben wir einige, ne?
Ja, genau.
So, das heißt ja, es macht ja so eine Mannschaft erstmal noch nicht besser. Du musst sie jetzt natürlich auch erstmal alle da richtig hinstellen, dass es passt.
Ja.
Und es sind natürlich auch rein von der Anzahl der Mittelfeldspieler, ist das jetzt auch nicht so dicke, ne?
Ja, genau.
Wenn ich jetzt mal kurz nach dem Aufstehen mit Schlaf in den Augen und ich habe mir jetzt auch noch keinen Brandy in den Kaffee.
Ja.
Anton!
Ja, Herr Wagner.
Jürgen, bring mal einen Brandy, Papa muss arbeiten.
Ja.
Nee, aber so würde ich jetzt mal so erste, nach der ersten Draufsicht sagen, guter Name. Ich könnte auch mir vorstellen, dass der auch den Anspruch hat, mal wieder zu zeigen, dass er gut Fußball spielen kann, so, und dass er da auch den Anspruch hat, da auch vorwegzugehen.
Ja.
Aber natürlich jetzt von der Masse her jetzt nicht so die Erwartungen, wo ich dachte, also ich dachte, es kommen noch 1-2 Jungs mehr. Nicht in der Preisklasse, ne?
Ja.
Nicht in der Kategorie, aber irgendwie so als zumindest, was weiß ich, so Leute wie Handwerker oder so, ne?
Ja. Also ich habe jetzt, und da reden wir ja gleich noch drüber, es wirft für mich, mal abgesehen davon, dass ich mich über solche Namen natürlich freue, wirft es für mich trotzdem irgendwie dann unterm Strich noch die Frage auf, wie sich Baumann / die sportliche Führung sich das jetzt genau vorgestellt hat, was die gleichmäßige Besetzung der Positionen in Anfangssystemen angeht. Da werden Sie sich sicherlich Gedanken drüber gemacht haben. Und Baumann hat das ja gestern, der hat ja gestern noch eine Pressekonferenz gegeben und da auch sehr klar und sehr deutlich gesagt, dass er sehr zufrieden ist mit diesem Kader. Und ich glaube, da gibt's also gerade auch in der Fanszene mindestens geteilte Meinung. Und ich, in der Tat bleiben für mich da auch ein paar Fragezeichen offen, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ganz grundsätzlich muss man ja aber jetzt erstmal sagen, wenn man jetzt nur den sozusagen den Aufgabenbereich aufräumen und neu gestalten angeht, da kann man wahrscheinlich schon sagen, das ist ihm gelungen, ne? Also Altlasten raus, neue ambitionierte Spieler rein. Da ist eine Menge passiert diesen Sommer.
Ja, also wenn du jetzt sagst, wie sich die sportliche Führung das jetzt vorstellt, wie daraus eine Mannschaft wird, das ist ja nun wirklich der Job von Anfang.
Mhm.
Ne? Also ja. Wie das jetzt auf dem Platz aussieht mit dem Material, das ist jetzt nicht mehr Baumanns Baustelle,
glaube
ich. Denn jetzt ist wirklich der Punkt da, wo seine Hausaufgaben weitgehend gemacht hat, ja, und zumindest auf dem Papier jetzt sagen kann, so, ich habe dem neuen Trainer jetzt 2 Spieler besorgt, die er mitbringen wollte, ne, die ihm wichtig waren, mit Rapp und Mai. Ich habe ihm danach auch noch einen teuren, aber sehr guten Wunsch-Mittelstürmer eingekauft und habe den Kader noch hier mit relativ guten Namen. Assalé ist ja jetzt auch keine... Ne? Keine
Laufkundschaft.
Nee, ist ja jetzt keine Kaderleiche, zweite finnische Liga, so, ne?
Ja.
Und auch mit Weiser, mit jemandem, der Champions League gespielt hat, habe ich jetzt die richtigen Spieler ihm dahin setzt, ja. Ich denke, er hätte auch noch ein, zwei andere, wenn Anfang jetzt gesagt hätte, ich will aber auch noch da noch und da und ich, das ist meine Bedingung, ne? Dann wäre es vielleicht auch noch ein, zwei, wären es auch noch ein, zwei Spieler mehr gewesen, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, dass Baumann jetzt erstmal für sich sagen kann, so, ich habe jetzt erstmal Hausaufgaben gemacht und jetzt mach was draus.
Das hat er ja so auch gesagt, zumindest hat er gesagt, er ist sehr zufrieden damit, aber meine Frage
was an noch dich, nicht heißt, ne, ob man jetzt das jetzt alles gut fand, ne, und ob wie wir das sehen, ne? Nur ich sag jetzt das ist nur ganz rein objektiv, ne? Ist das jetzt Stand der Dinge so, wenn wir jetzt nächstes Spiel irgendwie gegen Ingolstadt 0-6 verlieren, dann können wir nicht mehr sagen, das ist Baumann schuld, sondern
mach was draus.
Ja, ne? Also das ist dann, ne?
Ja, aber trotz, also da kommen wir dann ja jetzt zur subjektiven Wahrnehmung, weil das würde mich in der Tat mal interessieren. Wir haben gefühlt, reden wir beiden und nicht nur wir beiden, sondern irgendwie auch echt viele der Werder-Fans in den letzten Jahren immer darüber, dass man im defensiven Mittelfeld, Zitat Anfang, unbedingt was machen muss, Zitat Ende. Und
Zitat
das ist jetzt
Anfang.
Ja, Zitat Anfang. Hat der Trainer Anfang? So nicht gesagt, sondern das war der Beginn des Zitats.
Ja, okay.
Und es ist dieses Mal wieder nichts passiert und Baumann zieht das Fazit, ein sehr, sehr guter Kader. Wie wird Werder sich nach deiner Einschätzung dieses Jahr im defensiven Mittelfeld schlagen? Sind die Leute, die wir für diese Position haben, respektive die das spielen können, ausreichend?
Ja, schwer
wie siehst
zu
du das?
Sagen. Also ja. Man muss ja vorab, muss man ja erwähnen, dass natürlich mit Rapp da ein Wunschsechser von Anfang gekommen ist, ne? Der da jetzt allerdings, der jetzt auf der 8 spielt, aber der ja eigentlich ne, als Manndecker defensives Mittelfeld uns angekündigt wurde. Ne?
Ja.
So, dann haben wir, wen haben wir denn verloren auf der Position? Wir haben Maxi auf der Position verloren, wo wir uns aber seit Beginn des Wurm-Podcasts eigentlich einig sind, dass er auch jetzt nicht der Sechser war.
Aber er hat da immer gespielt.
Richtig.
Ja. Möwald haben wir verloren.
Möwald, der eigentlich aber auch immer eher Achterposition gespielt hat als diese Sechs.
Dann haben wir Eras verloren.
Ja, der allerdings auch vorher jetzt keine große Rolle spielte, sag ich mal.
Ja,
und beziehungsweise, wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt mit Maxi einen falschen Sechser verloren und mit Rapp jetzt einen falschen Sechser gewonnen, dann ist im Prinzip netto auf der Position nichts passiert.
Naja, Möwald ist auch weg.
Ja gut, aber jetzt mal wirklich Nummer 1 Besetzung für die Sechserposition, die jetzt bei Grosso ist.
Ja, aber ist das, aber genau, und darüber hatten wir in der letzten Folge schon gesprochen. Das kann ja durchaus ein Statement sein, ne, dass man sagt, unter den sich verändernden Anforderungen, die der Zweitliga-Fußball an deine Mannschaft stellt, kann ein Spieler wie Grosso möglicherweise ausreichen, wenn du in der Lage bist, über einen veränderten Angang dein Spiel anders aufzuziehen, ne? Das mag ja durchaus die Quintessenz dessen sein, also vielleicht auch aus der Not geboren, wenn man transfertechnisch eben nicht den Spieler bekommt, den man da haben wollte. Aber es wirkt doch trotzdem zumindest leicht gefreestylt, wenn man irgendwie gefühlt 2 Monate an Örschnitz baggert, der ja diese Position klar bekleidet hätte wohl, ja, und den nicht bekommt und anstatt da irgendwie Ersatz jemand anderen irgendwie für die Position zu holen, lässt du dann die Position einfach offen.
So. Ja gut, allerdings glaube ich nicht, das macht Baumann ja nicht im Alleingang, sondern er wird ja, entschuldige, er wird ja schon mit Anfang drüber gesprochen haben, was er da noch besorgen soll. Ne? Und wenn dann als in Anführungszeichen große Lösung dann Namen wie Fasnacht und rumschweben und jetzt Weiser kommt, dann zeigt das ja wohl auch, dass Anfang gesagt hat, wenn, dann stellen wir da noch einen hin. Denn wenn der gesagt hätte, nee, für die Außenbahn habe ich genug, ich brauche, mach die große Lösung für einen Sechser, dann wäre mit Sicherheit auch nicht Weiser gekommen.
Also du glaubst, dass die sich verändernde der sich verändernde Handlungsstrang von Werder-Seite möglicherweise auch darauf zurückzuführen ist, dass Anfang im Zuge der Vorbereitung und mit Blick auf die Entwicklung auf dem Transfermarkt irgendwann gesagt hat, dann ändere ich auch meine Prioritätenliste an Spielertypen, die ich brauche.
Ja, hatte er denn seine Prioritätenliste? Er hat ja nun noch nie von Anfang an einen Sechser gefordert, ne? Und es war immer, auch anfangs Aussagen zufolge, ging es immer erst um Verstärkungen vorne, Mittelstürmer außen und Außenverteidigerpositionen. Wie gesagt, mich wundert es auch, ne? Denn ich persönlich, haben wir uns auch immer wieder drüber unterhalten, sehe da halt auch eine große Baustelle.
Ja.
Ne? So, ja. Und bin sehr zufrieden, dass Grosso da jetzt spielt, ne? Und finde das auch gut, in dem System da so einen Spieler zu haben. Frag mich aber auch, was ist, wenn der mal die Qualität nicht halten kann,
genau,
ne? Oder wenn der mal ausfällt oder was weiß ich. Wie stehen wir dann da? Aber ich meine, das wird sich der Anfang ja auch überlegt haben, ne? Der ist ja auch nicht ganz, der ein bisschen Ahnung hat er ja scheinbar auch von Fußball. Ja. Ne? Und vielleicht denkt er, okay, ich habe den Rapp, ich habe den Bohm, der das
Jung kann spielen.
Ja. Bei Bohm ist es ja sogar die Hauptposition, ne?
Jetzt klingelt das Telefon. Rate, was jetzt kommt. Ja, was wäre eine Worum-Podcast-Folge ohne diese Jeopardy-Melodie? Tut mir leid, ich musste da mal eben ans Telefon gehen. Jetzt können wir weiterreden und wir waren bei, was passiert eigentlich, wenn Grosso, der ja das momentan auf der 6 ganz gut macht, irgendwann mal eben diese Leistung nicht mehr auf den Platz bringen sollte. Und dann ja, haben wir einige Spieler, die diese Position zwar auf dem Zettel stehen haben, aber dann muss man in der Tat gucken, wie das geht, ne? Wen haben wir denn da jetzt eigentlich? Jung, wir haben da Rapp, der regulär DM spielen kann. Wir haben da einen Bomb. Das sind drei Spieler. Ob die das dann in der Qualität auf den Platz bringen, wie wir es brauchen und wollen, ja.
Vielleicht kann man sogar noch Weiser mit dazu zählen.
Ja, das weiß ich in der Tat überhaupt nicht.
Ja.
Das müsste man wahrscheinlich. Okay, aber das ist ja dann, das sind halt eben dann ja auch die Punkte, die man wahrscheinlich als Verein, der irgendwie latent gegen die Insolvenz kämpft und trotzdem irgendwie den Kader auf links ziehen und neu aufbauen muss, sind das dann wahrscheinlich auch Sachen, die du ertragen können musst. Trotzdem bleiben ja Fragezeichen in der Art und Weise, wie Werder in solchen Transferphasen verfährt, gerade auch mit Blick auf die Tatsache, dass du zumindest von außen ja durchaus zwei, drei neuralgische Punkte im Kader identifizierst, wo du sagst, da muss qualitativ auf jeden Fall noch was passieren. Dazu gehörten ja meinetwegen vor allem auch das defensive Mittelfeld, zumindest sahen es der Verein eine Zeit lang so und viele Fans auch am Ende immer noch so. Und trotzdem hat man, obwohl man Assalé bereits als Außenstürmer dazugeholt hat, dann ja offensichtlich nochmal ein echt happiges Angebot hinterlegt für Fasnacht, der ja auch nochmal 4 Millionen kosten sollte.
Ja.
So, ich bin da etwas irritiert, ob der Tatsache, dass man da wohl auch nochmal bereit war, echt relativ viel Geld in die Hand zu nehmen, um dann möglicherweise eben doch an anderen Punkten, wo der Schuh gefühlt ein bisschen mehr drückt, eben nicht aktiv zu werden.
Vor allem kannst du dir das erklären? Geld ja jetzt auch, das wäre ja offenbar da gewesen.
Genau.
Ja? So, und das wird ja jetzt nicht ausgegeben. Also gut, ein Teil für Weiser, ja, der mir völlig unerklärlicherweise irgendwie es geschafft hat, 3 Millionen im Jahr zu verdienen bei Leverkusen.
Ja.
Das finde ich wirklich erstaunlich. Du, was haben wir? Augen auf bei der Berufswahl, Jan.
Ja, wobei, also ich habe gestern gelesen, dass Werder wohl wirklich nur einen Teil des Gehaltes übernimmt. Also noch nicht mal die Hälfte, sondern wirklich nur einen relativ kleinen Teil.
Ja, gut. Das
ist ja dann erstmal ohne Risiko, ne? Aber es ist ein weiteres Indiz dafür.
Ich sagen wollte, ne? Bevor ich hier meine klassenkämpferischen Parolen mit diesem wieder oben, die kriegen so viel Geld. Und nein, aber was ich sagen wollte, dieses Geld für Fasnacht, wenn das geklappt hätte, wäre es ausgegeben worden. Und jetzt ist es ja noch da. Also vielleicht liegt das da auch noch, um im Winter nochmal irgendwie nachlegen zu können.
Ja, das heißt in der Tat sogar bei Fasnacht nachlegen zu können.
Also ja, sie sind und sich wohl mit auch nicht einig. Und eben auch nicht bei einem Sechser.
Ja, genau.
Allerdings ist das auch so ein bisschen Mantra, ne? Diese Sechser-Frage.
Ja.
Nicht nur bei uns, ja, weil uns das schon seit Jahrzehnten Werder-Fan sein begleitet. Man Sechser, ein Sechser.
Ja, genau.
Aber wir scheinen auch nicht die Einzigen zu sein, die da völlig drauf abfahren auf dieser Sechserposition, ne?
Ja.
Ja, und trotzdem, ja gut, okay, aber es ist ja halt auch nicht, es ist ja nicht ganz unberechtigt. Aber lass uns doch mal eine kleine Milchmädchenrechnung machen jetzt, ne?
Ja.
So, was?
Ja, ganz kurz nur, weil ja. das spielt jetzt da auch noch mit rein. Im Forum hält sich angeblich auch wirklich auch hartnäckig noch das Gerücht, dass Werder wohl im Winter auch nochmal bei Handwerker aktiv werden will. Keine Ahnung, wie belastbar das ist, aber es zeigt zumindest, und das war ja auch das, was Anfang jetzt im Vorfeld immer gesagt hat, dass so der Umbau eines Kaders und der Neuaufbau eines Kaders eben nicht zwangsläufig nur in einer Transferperiode
zu schaffen ist. Ja, natürlich nicht.
Ja. Ja, sondern dass sie das peu à peu machen. Und Baumann hat gestern in dieser Nachpressekonferenz auch ganz offen gesagt, wir hatten jetzt wieder ein bisschen Geld noch zur Verfügung und wenn wir das jetzt eben nicht ausgegeben haben, dann machen wir das möglicherweise im Winter nochmal, um da eventuell springen zu können, wenn wir sehen, an dem einen oder anderen Punkt brauchen wir noch.
Aber da siehst du schon, ne? Und wenn jetzt Anfang die nackte Panik hätte, mit dem Material kann ich nicht arbeiten, ne, dann wäre das mit Sicherheit nicht so passiert. Denn dann hätten sie, wenn sie schon das erste Mal seit Jahren mal wieder 3-4 Mio in der Tasche haben, sag ich mal, dann wären sie mit Sicherheit auch noch shoppen gegangen.
Ne? Ja,
aber scheinbar hält auch Anfang diese Not im zentralen Mittelfeld für nicht so groß, wie wir das tun.
Ja, ja, du
sieht zumindest stark danach aus.
Ja, also letzten Endes ist es ja, und das ist dann vielleicht auch jetzt für mich als Fan in der subjektiven Wahrnehmung so, es gab Zeiten in dieser Transferphase, wo ich es deutlich schlimmer befürchtet habe. Wenn ich jetzt drauf gucke, auch mit Blick auf, wie sich das Spiel jetzt in den letzten zwei Spielen gezeigt hat, nenn mich blauäugig, nenn mich kurzsichtig, nenn mich naiv, aber dann bin ich jetzt so in der Kombination aus, wie entwickelt sich das Ganze oder wie scheint sich das Ganze zu entwickeln und wen haben wir jetzt noch dazu geholt, bin ich jetzt eigentlich soweit erstmal echt zufrieden. Also ich finde, dass dieser Umbau, der ja wirklich massiv war, muss man ja auch mal sagen, wir hatten ja jetzt auch... Ja,
zähl mal durch, lass uns doch mal eben kurz
genau.
Hefte raus. Wollte
ich gerade sagen.
Rotstift raus. Ich sag mal, ich spitze die Feder und...
Ja. Ne? Ich hab jetzt mal einfach
lecke um die Seite, lecke den Bleistift an.
Um mal den Überblick zu behalten, habe ich mir jetzt einfach mal der Einfachheit halber bei den Kollegen von Transfermarkt.de bedient, um mir da die Zugänge und Abgänge anzugucken. Und das ist in der Tat ja eine lange Liste. Wie viel Zeit haben wir?
Es ist eine längere Liste, ja. Ja.
Teuerster Neuzugang Marvin Ducksch und dann haben wir halt eben relativ günstig sonst nur noch dazu geholt. Da ist unter anderem unser Linksverteidiger Park, der soll angeblich 250.000 gekostet haben. Wir haben für Rapp erstaunlich wenig bezahlt, nämlich nur 200.000. Anthony Jung ist ablösefrei gekommen und die anderen größeren Namen in Anführungsstrichen sind alle geliehen. Also Lars Lukas May, Roger Azalé und Mitchell Weiser.
Richtig. Und wir
haben ja auch
Nulltarif Niklas Schmidt als Zugang. Genau.
Ja. Als qualitativ wirklich bemerkenswerten Zugang noch verbuchen können, der von seiner zweijährigen Leihe von Osnabrück zurückgekommen ist. Und die anderen Zugänge sind unter ferner Liefen, beziehungsweise von denen sind auch schon wieder relativ viele verliehen worden. Also auf der Liste stehen noch Badie, Engelhardt, Nankishi, Jakobsen, Goller, Straudi, Eggestein, Capino und eben der benannte Schmidt. Capino ist ablösefrei in die Bundesliga gewechselt.
Warte Eggestein, mal eben ganz kurz. Wir haben, du wolltest diese Durchgangsprofis, wolltest du noch eben aufzählen. Na
genau, nochmal eben, genau. Straudi ist ja noch bei uns, wenn ich das richtig weiß, ja, ne? Benjamin Goller ist zu Darmstadt, gegangen?
Ja.
Genau, zu Darmstadt gegangen. Und Tore Jakobsen, der ist noch wieder bei uns,
der ne? Der ist noch da.
Genau. So, aber ne, das hat ja auch die Namen haben für eine unheimliche Fluktuation gesorgt. Und bei den Abgängen.
Aber du hast lass uns mal kurz die Zugänge, ne? Ich wollte mal eben gucken. Das heißt, wir sind alles in allem, was die reinen Ablösen betrifft, irgendwo im Bereich von 3,5 bis 4 Millionen.
4 Millionen etwa, ja, genau.
Ausgaben.
Ja, ja,
genau. So, klar, muss man natürlich noch rechnen, Gehälter, Leihgebühren kommen vielleicht noch drauf, Weiser zahlt Werder mit Sicherheit nichts an Leverkusen, da muss man ja das Gehalt aufteilen.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob für Mai oder Assalé, wie das da aussieht, da sind vielleicht niedrige Leihgebühren, also für Assalé fällt bestimmt noch ein bisschen was an, wenn danach die Kaufoption ist und so.
Ja.
Gehen wir mal von 4 Millionen auf der Ausgabenseite.
Genau. aus. Das hätte ich jetzt, fände ich, ist glaube ich auch eine relativ gute Hausnummer. Genau. Naja, und auf und der Abgangsseite.
Baumann sagt, wir haben noch was auf der Kante, theoretisch für Fasnacht. Gehen wir mal davon aus, dass jetzt so noch, ja, vier oder so da wären.
Ja, und das Polster.
Um sich auch mal wieder was zu gönnen, sag ich mal. Ja, man muss sich ja auch mal selber verwöhnen.
Und das Polster generiert sich ja aus dem guten Job, den er auf Abgangsseite gemacht hat. Das muss man ja wirklich sagen. Also
ja, er
auf
hatte
der Abgangsseite kann man ihm echt nichts vorwerfen. Ne?
Er hatte die Hausaufgabe, 30 Millionen einzunehmen.
Genau.
Was er, glaube ich, schon mit den vier großen Abgängen war das Geschafft Geld schon hat. Zusammen. Ja, genau. Das war Rashica, Ludde, Sergeant
und Maxi.
Und Maxi.
Genau.
Das sind zusammen knapp über 30, ne?
Laut Transfermarkt sind das 32. Hm. Oder?
So. Ja, doch, 20, genau. Ja, und dann gab es noch knapp eine, sagen wir mal,
31,
anderthalb zusammen für Möwald und Erras.
Ja.
Würde ich mal so schätzen.
Genau, ja.
Ja, dann legt noch eine halbe drauf für Osako, sind wir bei 2.
Ja, und Johannes Eggestein?
Eine ungefähr, ne, glaube ich. Ja. Und genau. Capino soll mehr oder weniger zum Nulltarif.
Genau.
Und Golla gab es auch noch irgendwie irgendwas Sechsstelliges.
Ja, lass mich mal eben ganz kurz gucken.
Ne? Und für Davy Selke reicht
es. Aber Golla ist verliehen, ne? Du, Golla ist verliehen in Darmstadt.
Nee, ich glaube, der ist verkauft, oder?
Weiß laut Transfermarkt genau. Ist er verliehen.
Ja, dann stimmt das. Und ich muss noch die Rechnung fürs Lastenfahrrad Davy Selke, als ich ihn nach Berlin gefahren habe.
Ja, sehr gut.
Das sind
das doch. Gibt ja auch noch Karma-Punkte.
Ich sag mal, ein höherer zweistelliger Betrag, den ich da in Rechnung plus Mehrwertsteuer.
Ja. Ne? Im Zweifel wird das Norwich auf den Zettel geschrieben.
Richtig.
So. Ja, also auf der Abgangsseite glaube ich, da kann man ganz klar sagen, wer da Baumann noch irgendwie einen Strick drehen will, das war die Aufgabe, die haben sie auch relativ schnell und relativ souverän erledigt.
Ja, da muss man sagen, Mission accomplished.
Ja.
Also nicht so wie in Afghanistan, sondern wirklich die 30 Mio eingenommen. Ja. So.
Ja, also damit kann man glaube ich zufrieden sein, was die Abgangsseite angeht. Jetzt ist halt in der Tat die Frage und das wird dann die
Ja, gut, aber das war ja schon fast eine Bedingung, ne? Entschuldige, wenn ich dazwischen quatsche, aber ich glaube, wenn er das nicht geschafft hätte, dann wäre er nicht mehr, also das war wirklich Grundvoraussetzung für die Versetzung, verstehst du?
Ja,
um das um sein Klassenziel zu erreichen, musste er, glaube ich, das Geld erlösen, sonst
wäre er nicht versetzt worden, meinst du?
Denke ich.
Ja, also es gibt nicht wenige, die sagen, trotzdem ist der nicht mehr haltbar.
Können wir gleich drüber sprechen. Aber jetzt nur rein die Hausaufgaben jetzt rein objektiv, wenn ich hier jetzt so in meiner Funktion als Studienrat mit dem Rotstift würde ich sagen, hat er die Aufgabe bestanden.
Ja. Ja, genau. Also und dann jetzt und das und die sich daraus erschließende Frage ist ja, ist die darauf folgende Kaderzusammensetzung für die zweite Liga jetzt eine gute, ausgewogene Kaderzusammensetzung, mit der Werder auch mit eventuellen Ausfällen trotzdem noch gut durch die zweite Liga cruised?
Ja.
Oder ist das jetzt so an einigen Stellen so auf Kante genäht, dass wir auf absehbare Zeit wirklich massive Probleme kriegen könnten sportlich? Aber ich glaube, das ist Spekulation, ne?
Ist der Kader konkurrenzfähig, ne? So.
Ja, genau.
Und das ist ja jetzt auch eine Frage, die ja nun man nicht nur Baumann stellen muss, sondern ja auch Anfang.
Mhm.
Ne? Denn der hat da ja seine Wünsche geäußert und ja auch seine Wünsche bekommen. Und der ist ja auch der Mann mit der Idee, die uns ja jetzt auch schon sehr viel Spaß gemacht hat gegen Rostock, ne? Und man muss aber. Und
gegen Karlsruhe fand ich sogar auch, ja.
Ja, und man muss halt aber auch gucken, ne? Wie ist das? Können wir da oben sogar vielleicht um den Aufstieg mitspielen? Obwohl die ja sagen, es ist gar nicht das erklärte Ziel, ne? Mhm. Aber, ich meine, Zwinker, Zwinker, ja? Ich glaube schon, dass es das schon unser Ziel sein sollte, da oben mitzustinken. Ja? Und dann ist halt die Frage, können wir uns behaupten gegen Schalke, gegen HSV, gegen solche Konkurrenten?
Ich glaube, das können wir. Also wenn ich jetzt auf den Kader gucke, dann muss man ja erstmal ganz nüchtern sagen, Defensive und Offensive würde ich mich sogar trauen, die Frage zu stellen, ob wir da mittlerweile nicht stärker aufgestellt sind, als wir das in den letzten Bundesliga-Jahren waren.
Ja.
Also für die zweite Liga ist diese Abwehr einfach ein Cheatcode.
Ja.
Also wenn du dir anguckst, dass wir mit Veljkovic, Friedl, Toprak, Agu und Weiser, also 5 Spieler haben, Agu vielleicht in Klammern nochmal gesetzt, aber 4,5 Spieler haben wirklich mit reellem Erstligapotenzial.
Plus Jung auch noch.
Ja, genau, mit Jung auch noch. Ja, stimmt, mit Jung auch noch. Also das ist für mich ohne Frage wenn nicht die beste Abwehrreihe in der zweiten Liga.
Ey, aller Zeiten vielleicht. Ja. Ja. Wobei ich darauf hinweisen möchte, und auch das war ein Tipp aus der Bubble, aus der Community über Twitter, vielen Dank dafür, dass in der Türkei das Transferfenster noch ein bisschen länger auf ist.
Bis zum 8., ja.
Und dass da natürlich immer noch die Gefahr besteht, dass sowohl Toprak als auch, ich mir vorstellen könnte, Türkei, dass da auch bei Gala oder so, dass da auch Veljkovic ein interessanter Spieler sein könnte für die Super League. Super League?
Ja. Ja, aber geht's natürlich auch darum, und das muss ja auch eine Rolle spielen, letzten Endes haben die Spieler Vertrag bei Werder. Werder ist in einer Position, wo sie jetzt nicht mehr nachlegen können. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, kann Werder dann Riegel vorschieben.
Ja, entschuldige, aber da könntest du natürlich auch gut noch einen abgeben, ne? Wenn du mit 5 sehr stabilen Innenverteidigern musst du nicht in die Zweitligasaison gehen. Theoretisch, das will ich nur. Aber ich hatte dich unterbrochen, du hast gesagt, die Abwehr inklusive auch Zetterer und Pavlenka ist absolut aufstiegstauglich.
Genau, tauglich. Und das würde ich mittlerweile für die Offensive auch sagen. Also ich glaube, wenn du dir den Sturm anguckst und da turnen so Leute rum wie Füllkrug, Duxch, dann hast du mit Assaleh jemanden, der ein irres Potenzial hat. Du hast mit Dingchi ein sehr hoffnungsvolles Nachwuchstalent. Ja. Und dann hast du für die Außenposition eben auch noch mit Leuten wie Schmid oder Bittencourt, den haben wir ja auch noch.
Ja, Woltemade.
Die Erstliga-Erfahrung haben. Das ist für mich auch, also auf jeden Fall oberes Viertel der Liga. Ja. Was das Personal angeht, also lass Füllkrug nur wieder in Normalform kommen und du hast da vorne so viel Qualität drin. Ja. Also das auch, und ich glaube in der Tat, es steht und fällt jetzt damit, wie sie mit diesem Mittelfeld durch die Hinserie kommen, weil ich glaube dann halt eben auch, was du gerade gesagt hast, das Geld, was sie jetzt für Fastnacht nicht ausgegeben haben, das werden sie in der Hinterhand haben, um dann im Winter feinjustieren zu können an den Punkten, wo sie glauben, wo punktuell es noch Sinn macht, jemanden dazu zu holen, der dann möglicherweise, keine Ahnung, Verbindungsstück, ein besseres Verbindungsstück zwischen Defensive und Offensive ist oder so. Also ja, sagen wir es so, die Idee dahinter verstehe ich, trotzdem glaube ich, dass halt eben jetzt mit dem Mittelfeld in der Hinrunde, wenn es schlecht läuft, wir wirklich Probleme kriegen könnten, und da ist jetzt einfach das Prinzip Hoffnung, glaube ich, das in der Wahl.
Aber das Mittelfeld, auch da bezieht sich das eindeutig nur auf die Sechserposition. Ne? Ja. Denn wenn du bedenkst, dass du für die Achter hast du Schmidt und Schmied und Bittencourt und Rapp und dann auch noch Weiser, zur Not ja angeblich nach Selbstaussage sogar noch Duxch auf diesen Achter. Also ich glaube, da sind wir wirklich
sehr stark. Ja, da müsste schon viel Fieses passieren, ne?
Ja.
Ja, die Frage ist halt in der Tat, und ich glaube, das ist dann, weil, und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, sie haben es halt eben dann jetzt auch versucht, mit Spielern aufzufangen, die mehrere Positionen gut spielen können, ne? Dass man da sich halt möglichst flexibel aufstellt. Die Frage wird dann halt in der Tat sein, wenn du irgendwann mal aus deinem gewohnten Schema raus musst, also ne, lass Grosso in Formtief rutschen oder sich verletzen oder so, dann wird es stehen und fallen damit, dass du jemanden an der Hand hast, der diese Sechserposition einigermaßen 1:1 ersetzen kann, leistungstechnisch.
Ja.
So, und da bin ich einfach mal gespannt. Das kann ich total schwer abschätzen, weil wir, ist dann halt eben die Kehrseite der Medaille mit so vielen neuen Leuten im Kader, die wir auch noch gar nicht über einen langen Zeitraum haben spielen sehen für Werder, wird es einfach schwierig vorhersehen zu können, ob diese Leute diese Position dann 1:1 ausfüllen können.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist da gar nicht so bange, denn alleine schon die Tatsache, dass du einen Rapp hast, der diese Position letztes Jahr in Darmstadt ein Jahr lang laut Kicker-Rangliste, ne, als herausragender Zweitligaprofi auf dieser Position gespielt hat, und du den da noch hast und der auch das System kennt und den wir ja auch unter der Woche nochmal sehr gelobt haben für sein Spielverständnis, ja, für seine Laufwege, so, ist er da, glaube ich, jemand, den du da nachts wecken kannst und da auf diese Sechserposition stellen kannst und der genau weiß, was da zu tun ist.
Ja, mit dem
mir ist da gar nicht so bange, muss ich sagen.
Ja, bin ich bei dir und was ja, wo ja noch dazu kommt, wenn ich das richtig, korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, aber wenn ich das
sehr
richtig
gerne,
verstanden habe, ist es ja so, dass in Anfangssystemen halt eben die defensiven Mittelfeldspieler auch häufig von diesem Einrücken der Außenverteidiger unterstützt werden.
So ein bisschen, richtig. Ne?
Und die nicht so irre viele Räume auf einer verhältnismäßig großen Breite zulaufen müssen, sondern Support kriegen von außen.
Richtig, ne?
Das kann natürlich auch zuträglich sein für solche Spieler, ne?
Genau, ne? Und dann hat man auch noch einen Boom,
ja.
Der jetzt auch kein so schlecht. Also, nee, muss ich sagen, ich halte es wirklich für ausreichend und ich finde auch das Gefühl gut, zu wissen, dass da noch ein bisschen Geld liegt jetzt und man im Winter vielleicht wirklich nochmal gucken kann. Ob es dann wirklich noch ein Typ wie Fasnacht sein muss, weiß ich nicht. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das dann noch Prio 1 ist.
Ja, das wird sich viel verändern. Aber es kann natürlich auch, ja, also es, sagen wir es mal so, hoffen wir, dass die Delta-Variante Werder nicht den Stuhl unterm Arsch wegzieht.
Wieso?
Ja, wenn es jetzt in irgendeiner Form wieder stärkere Zuschauerbeschränkungen oder so geben muss und geben sollte, dann wird es, glaube ich, wirtschaftlich für den Verein eine kaum noch zu überspringende Hürde werden. Das sagen sie ja auch alle, ne? Dass sie sagen, also wir müssen in dieser Saison irgendwann wieder zu Vollauslastung zurückkehren, sonst haben wir ein Problem.
Ja.
Gut. Ja, aber das sind ja ungelegte Eier, also da bin ich bei dir, ne?
Und das Problem haben natürlich auch alle, ne? Das muss man auch sagen. Aber jetzt ist natürlich trotzdem erstmal, glaube ich, das größte Minus ist erstmal ausgeglichen.
Ja.
Ne? Und auch, es sind auch eine Menge hochdotierte Spielerverträge aufgelöst worden, was auch gut ist.
Ja.
Was ja auch, wenn man die Vertragslaufzeiten betrachtet, ja auch langfristig immer noch drückt, ne, ja, auf die Bilanz. Und es sind eine Menge, ich sag mal, kalkulierbarer Risiken jetzt in der Rechnung drin. Ne? Bei Weiser, ja, bei Assalé und so weiter.
Genau.
Das sind Spieler, ja, wo du dich jetzt nicht langfristig an so ein Millionengehalt kettest.
Ne? Ja, und bei Assalé du ja sogar noch die Option hast, dann irgendwann zu sagen, ja, ach, weißt du, den behalten wir jetzt hier, weil wir ja eine Option haben offenbar.
Richtig, ja.
Ja, ich kann, sagen wir es so, also ich kann das alles verstehen. Ne, auch wenn wir jetzt noch drüber reden, so wie das jetzt alles gelaufen ist, was da so die Hintergedanken seien, da habe ich Vermutungen, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, Alter, ihr, das ist ja eine Vollkatastrophe. An dem einen oder anderen Punkt denke ich halt in der Tat, das ist gewagt. Aber da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es aus der Not geboren ist. Und ich bin zumindest jetzt so weit erstmal gewillt zu sagen, okay, komm, das gucken wir uns jetzt mal an. So.
Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte viel, viel Schlimmeres befürchtet.
Mhm.
Ja? So, ja. Am Day after Deadline Day.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht, dass ich auf unseren Kader blicke, ja, und sage, ey, nicht schlecht. So. Und ich hätte auch, glaube ich, auf der Abgangsseite noch mehr Namen erwartet vor ein paar Wochen.
Ja, stimmt. Also, dass die Innenverteidigung jetzt so aussieht, wie sie für uns aussieht, das ist, ja, wie wir es gerade schon gesagt haben, an einigen Punkten denke ich da schon fast, oh, ein ganz schöner Luxus, den wir uns da leisten. Aber gut, also, ne, soll mir recht sein.
Ja, und also ich muss ehrlich sagen, ich bin, mich hat das, also ich kann mich jetzt nicht darüber beschweren, wie es jetzt aussieht, auch wenn ich sehe, wie die Konkurrenz, die sich schon viel länger darauf vorbereiten konnte, ja, die diesen D-Day eigentlich gar nicht so brauchte wie wir, dass auch die noch panikartig nachgelegt hat, ne, Schalke und Hamburg und ja, dass da auch noch nicht alles so fertig geklöppelt ist,
ja,
dass da eine Mannschaft aus einem Guss auftritt, so.
Ja.
Und wenn ich mir das angucke, wo wir stehen, und wenn ich mir den HSV angucke zum Beispiel, ja, wo jetzt schon wieder der Trainer wackelt, wo nachgebessert wird, wo Säulen wie dieser Leistner, kann man drüber denken, aber ne, auf den wurde letztes Jahr, war der noch der Mann, ja. Jetzt wird er so, also da sind wir mit unserem Umbruch jetzt schon relativ weit, muss ich sagen.
Ja. Ne? Ja, ja, ja. Also wie gesagt, so, ich bin.
Ich will jetzt ja auch Frank Baumann kein Denkmal bauen, ne? Ja. Aber ich würde jetzt auch sagen, so, jetzt hört mal auf, kurz mal mit Tomaten zu werfen. Und man muss auch mal loben, glaube ich, das, was Anfang reingebracht hat. Ja.
Ja.
Wie sehr ihm die Leute da auch vertrauen mit seiner Idee scheinbar.
Ja.
Und wie er es wirklich geschafft hat, da auch schon einen neuen Spirit reinzubringen und wie man auch darauf geachtet hat. Ne? Also Baumann sagte gestern in dieser PK, habe ich bei Buten und Binnen gesehen, sagte, wir haben einmal darauf geachtet, dass Neuzugänge Zweitliga-Erfahrung haben, ja, und dass sie aber auch von der Mentalität her frisch sind und frei sind und keinen Rucksack aufhaben.
Ja.
Ne, und deswegen auch so ein bisschen, ja, die Atmosphäre verändern.
Hm.
Ja, und das hat man halt bei Duxch zum Beispiel gesehen.
Ja.
Ne?
Ja, so. Total, das stimmt, ja.
Und das ist natürlich aber auch eine Sache, die bringt nicht einen Spieler mit, die kann nicht der Marvin alleine aus dem Hut zaubern, sondern das ist halt auch eine Mentalität und ein Umgang in der Mannschaft, glaube ich, von dem Florian Kohfeldt immer geträumt hat, dass er den da wieder reinkriegt.
Ja, aber das kann halt, aber das kriegt man halt nur, das kann halt nur jemand reinbringen in diese Gruppe, der eben diesen Rucksack auch nicht aufhat, ne?
Ja, genau, deswegen, das denke ich halt auch, ne? Diese Leichtigkeit. Und das meine ich. Und das muss man halt auch zu würdigen wissen und im Positiven wie im Negativen, ne? Das bedeutet auch, wenn jetzt irgendwie die Neuzugänge nicht funktionieren, dann ist es jetzt auch nicht mehr nur alleine Frank Baumann, ja?
Ja. So, ja, also
er ist es ja auch nicht, wenn es geil funktioniert.
Also sagen wir so, Frank Baumann hat nach bestem Wissen und Gewissen versucht, den Rucksack, den er selbst auch aufgesetzt bekommen hat von der Öffentlichkeit, zumindest so zu leeren, dass er darunter nicht mehr wie der Klöckner von Notre Dame buckelt, sondern er hat versucht, das Beste draus zu machen. Wir, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sind der Meinung, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, okay, da schauen wir jetzt mal, ob das funktioniert, aber, und das ist ja jetzt dann auch die gekonnte Überleitung, die wir bringen müssen, trotzdem kann es ja rein theoretisch sein, dass schon am nächsten Wochenende auch die Weichen für Baumanns Zukunft bei Werder gestellt werden, denn wir haben Mitgliederversammlung am Sonntag.
Ja, ich greife noch einmal kurz, bevor wir da rüberschwenken, zum Abschluss dieser ganzen D-Day-Bilanz den Namen unserer Folge auf, ja, den Titel unserer Folge und frage, The Day After D-Day, ist das Werder oder kann das weg?
Ja, ja, genau. Also ich würde jetzt erstmal, also als Zwischenfazit sagen, wir sind einer Meinung, dass es ist das Werder ist. Also weg kann es doch nicht.
Ja, ja, gut, okay. Und haben wir jetzt, und ich bleib beim Schlechten, weil haben wir unseren inneren Friedel jetzt wiedergefunden. Denn auch das müssen wir noch kurz mit abhaken.
Ja. Ja, also das ist, glaube ich, eine faire Schlussfolgerung aus dem, was wir gerade besprochen haben. Der innere Frieden ist soweit wiederhergestellt, immer noch mit Eskalationspotenzial wie an der entmilitarisierten Zone, ja. Aber ja.
Mit einer ganz kurzen Lunte.
Ja, genau. Genau. Das Feuer ist ausgetreten, aber es glimmt noch.
Ja, in der letzten Folge hast du gesagt, ey, Alter, stell dir mal vor, der Friedel zieht so eine Nummer ab und dann platzt der Wechsel.
Du, ganz ehrlich, ich bin mir auch noch nicht zu 100% sicher, wie das Ganze läuft im nächsten Heimspiel, weil das ist Nordderby, ne? Weißt du?
Ja. Ja, was ist denn deine Erwartung? Also erstmal muss man ja sagen, wir haben ja ganz vorsichtig da spekuliert in der letzten Folge, was den guten Mann da geritten haben könnte.
Ja.
Und Gott sei Dank lasen wir dann am nächsten Tag, dass sich die sportliche Führung auch gefragt hat, was den guten Mann da geritten haben könnte.
Genau.
Und dass dann tatsächlich es wirklich so gekommen ist, dass er sich komplett verpokert hat scheinbar.
Ja, komplett. Und eine Geldstrafe auferlegt bekommt und danach zähneknirschend und reumütig versucht, irgendwie noch zu retten, was zu retten ist. Indem er sagt, ja, ich wollte da niemandem mit schaden, aber ihr wisst, wie es ist und so. Ja.
Und im Bild, um in unseren alten Lieblingsbildern zu bleiben, praktisch von der Wuthöhle direkt auf die stille Treppe gewechselt.
Die stille Treppe.
um jetzt erstmal, und das auch haben wir in der Kolumne geschrieben, unsere Jugendtrainer, ne?
Ja.
Ich hätte einen Monat lang, hätte ich die Hütchen eingesammelt und die Bälle aufgepumpt bei so einer Aktion.
Nach dem Training noch Strafrunden laufen, bis das Flutlicht ausgeschaltet wird.
Aber er hat sich dann wohl reumütig, wie zu lesen war, nach dem Heimsieg gegen Rostock telefonisch gemeldet, gratuliert und sich entschuldigt.
Ja, genau. Der Erklärungsversuch klang weniger nach Entschuldigung als vielmehr nach Rechtfertigung, aber ja, er hat auf jeden Fall gesagt, dass er niemandem schaden wollte und ja.
Ja, und ich glaube, er hat es auch, wenn es schwer ist für ihn, das so zuzugeben, aber ich glaube, er hat auch geschnallt, dass das jetzt nicht die geilste Aktion war.
Ja, da bin ich mir sicher.
So ein bisschen wie Wamangi Tuka damals, weißt du?
Der, nee, nicht mehr genau.
Mit diesem Tor für Stuttgart, wo man dann auch schon sehen konnte, 2 Minuten später, okay, merkt das selber.
Ja, merkt sie selber, ne?
So, aber jetzt ist er wieder da und kriegt auch eine Chance, ey, das ist doch richtig jetzt auch, oder?
Ja.
Weil
das gilt so lange, bis er auf der linken Verteidigerposition wieder so eine Leistung abliefert wie gegen Paderborn.
Ja, okay, aber wenn das jetzt noch kommt, dann ist es wirklich, dann macht er echt einen Arnautović. Also dann ist wirklich Hopfen und Malz verloren so. Aber ich finde jetzt trotzdem nach der Nummer, vielleicht wächst man ja auch dran, weißt du?
Ja.
Und das ist dann halt dieses Schnöselhafte, vielleicht hat er das auch geschnallt, dass das...
Ne? Da gehe ich stark von aus, ja.
So, und einen guten Friedel können wir auch gebrauchen, also bitte.
Ja, gerne. Ne? Ja, da bist du ja sowieso, bin ich ja sowieso noch viel weiter als du, wenn es darum geht, Friedel gut zu finden, zumindest was das Sportliche angeht.
Ja.
Deswegen, ja, wie gesagt, so eine Innenverteidigung wünschen sich, glaube ich, 17 andere Zweitligisten.
Ja. Ja, denke ich auch. Okay, Thema abgehakt.
Abgehakt. Der elegante Rückschwenker auf die Mitgliederversammlung am Sonntag. Da entscheidet sich.
Habe ich dir ein bisschen kaputt gemacht jetzt, die Überleitung.
Ja, aber ich bin mir nicht zu schade, das Ganze nochmal von vorne anzufangen. Also Sonntag Mitgliederversammlung, der Aufsichtsrat wird neu gewählt und der lenkt die Geschicke mit Blick auf, wie geht's eigentlich für Frank Baumann weiter? Und es gibt ja durchaus Kandidaten, die auch schon angekündigt haben, sich sehr kritisch mit den bisherigen Leistungen des Managers auseinanderzusetzen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Am Sonntag, wie gesagt, die Mitgliederversammlung mit der Wahl des neuen Aufsichtsrates. Und da hat es jetzt nun seit gestern Abend, ich weiß nicht, wir haben ja uns auch kurz drüber unterhalten, wie weit du da jetzt in die Materie schon eingestiegen bist, aber große Diskussionen um einen der Kandidaten gegeben. Oliver R. Harms.
Bevor du gleich mit deinem Detailwissen glänzt, ich bin ja immer ein Freund von diesen Karten, sie befinden sich hier. Ja?
Ja.
So ein roter Punkt. Lass uns mal bitte kurz das Ganze ein bisschen größer ziehen, um mal drauf zu gucken. Der aktuelle Aufsichtsrat besteht aus 6 Leuten, ne?
Ja.
Plus 2, ne, glaube ich. Die bleiben.
Der eine, der bleiben sollte, der hat doch jetzt, alles klar.
Ist auch jetzt nicht so wichtig, aber Aufsichtsratschef war Marco Bode, ja, mehr oder weniger geschlossen treten alle, die in einigermaßen bekannten Namen haben, bis auf so ständige Mitglieder, 2, treten die zurück, Konsequenz aus der sportlichen Krise und der Kritik an Baumann und so weiter.
Genau.
So, dieses Gremium wird komplett neu gewählt und dieses Gremium entscheidet im Prinzip darüber auch, wer ist die sportliche Führung, wie lange laufen Verträge mit Baumann zum Beispiel.
Genau.
So.
Mit den Geschäftsführern sozusagen. Ne?
Deswegen gilt das sozusagen jetzt als Richtungswahl, wenn dieses Gremium komplett neu besetzt wird und dieser neue Wahltermin und so weiter, die Auflösung, diese ganze Neuorganisation ist passiert oder ist angekündigt worden in einer Zeit, in der es wirklich, in der wir im freien Fall waren in der ersten Liga.
Ja.
Genau. So, konnte man sich bewerben beim Wahlausschuss und die lassen bestimmte Leute zu, die überhaupt nur antreten und die Mitglieder wählen dann ihr neues Gremium.
Ja, genau.
So, und jetzt geht's um die Frage, dass natürlich viele schon kandidiert haben mit dem Wahlversprechen, so jedet nicht weiter. Baumann, so.
Muss weg.
Ne? Und andere gesagt haben, ich stehe für Kontinuität. ne? Wir wollen weiter so. Also es gilt halt auch so ein bisschen als Richtungs. Und jetzt kommst du.
Da musste ich doch glatt noch meine Jeopardy-Melodie dazwischen schieben. Diese familiären Verpflichtungen, das kann doch alles nicht wahr sein. Aber egal. Wir waren,
der Tag nach dem Deadline-Day ist immer der härteste.
Ja, ist genau. In allen Belangen. Ja. Wir waren bei der Mitgliederversammlung und wir waren dabei, dass wir uns einmal kurz noch mit einem Thema beschäftigen wollten, das jetzt die letzten Tage so mehr oder weniger aufgeploppt ist. Was heißt die letzten Tage? Eigentlich erst gestern Abend. Es geht darum, dass von den Aufsichtsratskandidaten, die zur Wahl gestellt wurden, es war ja so, dass Werder, der Wahlausschuss von Werder Bremen sich auf eine relativ kleine Zahl, ich glaube 7 oder 8 Kandidaten festgelegt hat, wobei wir ja in den letzten Monaten eigentlich mitbekommen hatten, dass sich irgendwie gefühlt 40 Leute plus minus berufen sahen, sich im Aufsichtsrat irgendwie um die Geschicke des Vereins zu kümmern.
Und es gab einige prominente Absagen, die nicht zugelassen wurden.
Genau, unter anderem Jörg Montora und so, ne? Also
richtig, ne? Genau. So sehr medienwirksam und dann ja aber auch andere Namen, wo man dachte, okay, ja. Mühlmann zum Beispiel, Benno Mühlmann.
Der übrigens im Stadion gegen Rostock hinter mir saß.
Ja.
Schöne Grüße.
Ja. Jo, vielen Dank, ne?
Benno, alte
Sollst
Keule.
Sollst du mir ausrichten, ne?
High Five, ne? Bier für alle. So, ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte.
Wir kennen uns ja. Nee, aber ich wollte nur sagen, also es gab schon diese Vorauswahl, wo im Prinzip halt auch die großen Namen und auch die Kandidatin, die Von Torra mitbringen wollte.
Genau.
Wie hieß sie? Stüven Sanchez?
Ja, genau. Ich meine auch.
Oder so. Die ja auch praktisch als neues, frisches, weibliches Gesicht da reingespielt wurde jetzt auch und ja vielleicht auch die unabhängig von Von Torra auch nicht zugelassen wurde. Also es gab schon eine ziemlich drastische Vorauswahl. Ist das üblich?
Ich weiß gar nicht, ob das üblich ist. Ich glaube, es war auch das erste Mal, dass sich der Verein und der Wahlausschuss eben mit dieser massiven Menge an Leuten auseinandersetzen muss, die sich da berufen gefühlt haben. Ich glaube, in der letzten Zeit war es immer so, dass das so im Vorwege schon relativ klar war, wer kandidiert. Und das wirkte auch immer alles noch mehr so wie so eine Closed-Shop-Veranstaltung. Und ich glaube, dass halt eben jetzt in so einer sportlich schwierigen Situation einfach auch viele sich mal ganz grundsätzlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Was muss man eigentlich tun, um in den Aufsichtsrat zu kommen? Und daraus ist dann eben auch befeuert durch die Wortmeldungen in der Öffentlichkeit einiger Leute, die da sich nun irgendwie positionieren wollten, eben auch einige andere auf die Idee gekommen sind, klar, warum eigentlich nicht sich da jetzt auch mal mit auseinandersetzen? Und ich glaube, deswegen musste sich der Wahlausschuss dieses Mal auch wirklich in der Gänze mit diesem Bewerberfeld auseinandersetzen und dabei, sind dann halt letzten Endes 7 oder 8 Kandidaten rumgekommen und um einen Kandidaten gibt's halt jetzt momentan seit gestern Abend eine etwas größere Diskussion. Ganz konkret war es so, dass eine der Ultra-Gruppierungen von Werder, die Infamous Youth, einem Kandidaten, dem Herrn Harms, vorwirft, dem politisch rechten Lager etwas näher zu stehen und etwas zugewandt zu sein. Die beziehen sich da auf einen Mailverkehr zwischen dem Kandidaten Harms und einem Kriminologen, ohne da jetzt zu sehr ins Detail einzutauchen, das kann man auch auf dem Blog der Infamous Youth, das im Internet ohne weiteres zu finden sein sollte, nachlesen, wer sich da genauer für interessiert. Aber im Großen und Ganzen geht's darum, dass wir da wohl einen Kandidaten haben, der im Gedankengut, sagen wir mal so, sich eher kritisch mit dem Prinzip des Antifaschismus auseinandersetzt. Und das ist ja nun etwas, und das kritisiert die Infamous Youth auch in meinen Augen und zu Recht, etwas, was mit den Werten des Vereins, der sich ja klar politisch positioniert, auch mit Blick auf Antifaschismus, also einfach nicht in Einklang zu bringen wäre, wenn diese Vorwürfe denn so im Detail stimmen. Das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Ding und ich wundere mich ehrlich gesagt, dass der Wahlausschuss so jemanden durchwinkt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Wahlausschuss um diesen Mailverkehr nicht wusste, aber das muss jetzt geprüft werden und da muss Herr Harms nochmal gehört werden und da muss sich Herr Harms zu verhalten und der Verein muss sich dazu verhalten, aber das sollte um jeden Preis geprüft und verhindert werden, falls da jemand unter den Kandidaten sein sollte, der nun derartig unterwegs ist, was die politische Einstellung angeht. Halte ich für ganz schwierig.
Also der hätte der eine Chance gehabt denn?
Also ich weiß von dem eigentlich nur, dass der relativ viel Erfahrung in Sachen Aufsichtsratsarbeit hat, wenn ich das richtig erinnere. Und der hat sich jetzt auch relativ öffentlichkeitswirksam erst vor einigen Tagen meines Wissens nach, ich hoffe, ich werde korrigiert, falls da falsch liegen sollte, aber sehr klar öffentlich gegen Baumann auch positioniert. Also ist einer derjenigen, die einen sehr kritischen Blick auf die sportlich Verantwortlichen hatten und haben. Ich weiß nicht, inwiefern er im Thema drin steht oder ob er das in erster Linie nutzt, um Stimmen zu fangen. Das weiß ich einfach nicht. Aber ich denke schon, also ich glaube, dass alle, die jetzt dann vom Wahlausschuss ausgewählt worden sind, grundsätzlich eine Chance haben werden auf der Mitgliederversammlung.
Also, damit wir uns richtig verstehen, ne? Dieser Mann war in den Medien, ist da jetzt aber nicht durch öffentliche rechte Sprüche aufgefallen, sondern hat sich da bedeckt und neutral verhalten.
Das weiß ich nicht genau. Also das kann ich einfach wirklich nicht sagen.
Also ich habe jetzt zumindest nichts gelesen, dass da jetzt irgendwelche öffentlichen Äußerungen, die dann ja für ganz andere Empörung schon gesorgt hätten.
Exakt, so. Ja, genau.
Die Informationen, die jetzt kommen, stammen aus einem E-Mail-Verkehr, der nicht öffentlich war.
Ja? So habe ich es verstanden, genau.
So. Und ja, im Prinzip deswegen auch erstmal privat sind, außer da stehen halt Dinge drin, wo man denkt, oh,
ja,
was ist das denn?
Ja, genau.
Und so war das, ne? So muss ich mir das vorstellen.
Genau. Ja, also wie gesagt.
So, und daraufhin wurde dann gesagt, ey, das ist, wenn, ne, das lässt darauf schließen, dass da noch ganz andere, ja, wie soll ich sagen,
Ideologien.
Ne, dass da noch ganz anderes Querdenker-Aufsichtsratspotenzial schlummert.
Ja.
Und das sollten wir nicht, das sollten wir jetzt nicht die Einzigen sein, die das wissen.
Ja, und ja, genau das.
Und kann man das in etwa konkretisieren, was da, ja, es ist ja nachzulesen, ne? Was
genau
da jetzt drin stand, was einem dazu denken gibt.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also wer sich detaillierter mit diesen Vorwürfen auseinandersetzen will, der sollte wirklich mal den Blog der Infamous Youth besuchen. Wir für unseren Teil müssen einfach sagen, oder ich für meinen Teil kann das zumindest, das gilt, wird für dich auch gelten, wir wissen einfach zu wenig über das alles, ne? Also es gibt jetzt halt eben wirklich diesen Blog-Eintrag der Infamous Youth, der sich gelinde gesagt wirklich erschreckend liest. Und der die Frage aufwirft, inwiefern wusste der Verein davon und inwiefern hat der Wahlausschuss davon gewusst, das können wir einfach überhaupt nicht sagen. Aber wenn das in irgendeiner Form...
Können wir das so ein bisschen eingrenzen zumindest? Also es ging nicht um irgendwelche rassistischen Parolen oder so, sondern es ging um so eine Erzählung, ja, ich weiß, wie man
ja so eine,
teilweise sogar im Wahlkampf hört. Ja,
ja, so eine latente AfD-Nähe halt, ne?
Das ist so eine linksdrall gesellschaftliche Mainstream-Verschwörung.
Ja,
so in diese Richtung.
Ja, da müsste man jetzt etwas mehr ins Detail gehen, ne? Aber es geht da wohl darum, dass wir da einen Kandidaten haben, der eben sich, sagen wir es mal so, den gefährlichen Linksrutsch der Gesellschaft anprangert und sieht und offensichtlich da auch Schriftstellern und Autoren nach dem Mund redet oder zumindest die positiv gutiert, genau,
bekannt einsortiert,
die sich eben mit genau solchem Geraune irgendwie einen Namen gemacht haben in der einschlägigen Szene. Und das lässt zumindest die Frage zu, Herr Harms, können Sie das bitte mal konkretisieren und wie stehen Sie zu solchen Ideologien und wie haben Sie den ein oder anderen Punkt, den Sie in diesem zitierten Mailverkehr mit einem Kriminologen genannt und gemacht haben, wie haben Sie das gemeint? Also da braucht es einfach, denke ich, eine Klarstellung. Und da muss sich jemand positionieren, da muss sich auch Werder positionieren, finde ich. Und deswegen ist es gut, dass die Infamous Youth eben diese Geschichte ans Licht gebracht hat, um jetzt halt eben dann auch in einer etwas breiteren Öffentlichkeit klarzuziehen, wie genau war da eigentlich die Sachlage und wie steht Werder dazu und haben sie das gewusst? Das muss man einfach wissen und es ist gut, dass es vor der Mitgliederversammlung auf den Tisch kommt, finde ich.
Ja.
Ja, und da bin
ja,
ich
ja, es klingt so ein bisschen wie, ne, ich hätte jetzt eben fast gesagt, ich wusste nicht, dass Herr Maaßen für unseren Aufsichtsrat kandidiert. So diese, da muss man das einsortieren, ne? So ein bisschen in diese Denkschule, sag ich mal.
Ja,
also ja, okay, also das ist natürlich eine Sache, die sich dann halt natürlich als Aufsichtsrat natürlich auch auf die Fanarbeit, auf auf das ganze Selbstverständnis des Vereins Auswirkungen hätte, würde ich jetzt mal per Ferndiagnose behaupten.
Ja.
Und
klar,
denke ich auch,
klar.
Dass, ne?
Deswegen, das ja. muss.
Ich sag nur, ne, sagen Sie doch einfach drei Worte, ich mache es nicht.
Ja, ja, ne, das muss man halt einfach jetzt wirklich einmal klar ziehen. Klar gesagt werden, wie da der Stand der Dinge ist, einfach damit da vor der Mitgliederversammlung jetzt nicht noch irgendwas im Unklaren bleibt, weil das ist echt ein wichtiger Punkt. Also, ne, ich finde, dass sowas einfach ein Verein, der so eine klare Position diesbezüglich auch hat, das wäre ein Worst Case, wenn jemand, wenn jemand, der nun wirklich so denken sollte, dann in so einem Gremium einen Platz bekleidet, das ist, glaube ich, dann auch einfach in der Öffentlichkeit ein Desaster wäre das.
Hat sich denn überhaupt die Fanszene schon?
Ja, also der Infamous Youth, die kriegen sofort Support vom Dachverband der Fangruppierung. Der hat sich schon klar gegen Harms jetzt positioniert. Der Twitter-Werder Fanclub Twerder hat sich klar gegen Harms positioniert. Das waren jetzt die Sachen, die ich gesehen hatte. Wird sicherlich noch einige Punkte nach sich ziehen, aber ist vielleicht dann auch ein guter Teaser und eine gute Überleitung zum Commitment, das wir beide abgeben sollten, dass wir nach der Mitgliederversammlung auf jeden Fall nochmal drauf gucken und eine Folge machen zu allem, was dort passiert ist. Das macht, glaube ich, Sinn und wäre, glaube ich, wirklich spannend, da nochmal zu gucken, wie richtet sich der Verein eigentlich jetzt aus, oder?
Ja, wie gesagt, also mir gefällt diese ganze Diskursverschiebung, ne? Das ist halt so, unsere Online-Freundin Solveig schrieb das, ne? So, hier läuft ein Nazi rum und erschießt einen CDU-Politiker und wir sprechen über einen Linksrutsch, ne? So, und wenn das dann jemand ist, der diese, das ist so Maaßen-esk, ne? Ja. Wenn das denn alles stimmt, aber wie gesagt, es scheint ja jetzt kein erfundenes, aufgeschriebenes Märchen zu sein. Ja. Und dann Leute sind, die das dann gleichzeitig befeuern, indem sie sagen, es sei genau andersrum. Hm. Ja? Und es der Diskurs würde sich in die andere Richtung das ist so eine Grundsatzmentalität, mit der ich eigentlich nichts zu tun haben möchte. Und da, wo ich dann auch wirklich froh wäre und mich fast der Forderung anschließen würde, da zumindest mal nachzufragen.
Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Und das, da kann man sogar klarer formulieren. So jemand hat einfach in einem Verein wie Werder Bremen in führender, verantwortungsvoller Position einfach nichts zu suchen. Punkt. Also
Danke, Ende.
Ne, also
Und so, auch sonst ist aber Aufsichtsratswahl, Zusammensetzung, ist auch schon dann irgendwie wichtig für Baumann. Ist so ein bisschen Deadline Day mit Urnengang.
Ja, genau. Ja,
oder?
Ja, klar.
Weil es hängt ja schon ein bisschen davon ab, wer jetzt, ne? Also bei Marco Bode war klar, da haben wir auch drüber gesprochen vor ein paar Monaten, die standen wirklich zusammen, ja? So. Der hat ihn immer gegen Kritik und hat dann ja auch mit seinem persönlichen Rückzug, angekündigten Rückzug, den Aufsichtsrat damals so lahmgelegt, ja, dass es auch gar nicht mehr möglich war, überhaupt Baumann zu entlassen, auch wenn viele Fans das immer lauter gefordert haben eine Zeit lang, weil eigentlich gar kein Gremium mehr da war, das überhaupt genug genug Impact hatte auf den Verein, weil sie sich selber auf Abruf gestellt haben, um überhaupt so eine sportliche Entscheidung zu treffen.
Ja, und das halt in einer sehr schwierigen Phase. Das hatten wir, ne? Das haben wir ja in einer der letzten Folgen ja auch schon wirklich klar beleuchtet, dass es im Prinzip so ist, dass irgendwie komischerweise Baumann der stärkste Mann im Club ist, weil er alle anderen die Lame Ducks sind.
So, genau, ne? So, und das kann sich jetzt aber ändern, weil jetzt gibt es einen neuen Aufsichtsrat und die sind ja nun alles andere als Lame Ducks und kommen ja auch mit dem Anspruch, viele zu sagen,
den Stein umzudrehen,
so,
ne? Ja.
Jetzt weht hier aber ein neuer Wind.
Ja, genau. Ja, aber ich glaube auch. Also es wird anders für ihn, auf jeden Fall. Ne? Und er wird sich da unbequem Fragen stellen müssen. Und er wird wahrscheinlich zum 17. Mal in den letzten Monaten, aber wird alles nochmal genau erklären müssen. Und dann
muss er da auftreten und so Rechenschaftsberichts ablegen oder was?
Ich weiß nicht, ob Baumann das muss. Ich glaube, er muss das sogar auch. Aber ich glaube dann letzten Endes so die ans Eingemachte wird es dann auch außerhalb der MV im Nachgange gehen, ne? Wenn der Aufsichtsrat dann seine Arbeit aufnimmt und sich dann auch mit der Personalie Baumann noch mal intensiver beschäftigt. So.
Ja, wie intensiv hängt halt auch davon ab, wer es macht, ne? Wer sich damit beschäftigt, ja, genau. Wer da dann in diesem Gremium drin sitzt. Ja,
genau, aber ich glaube, die Kandidaten, die zugelassen worden sind, die haben alle schon gesagt, also es muss sich was verändern und wie sie es dann machen wollen, das gucken wir.
Ja, so, und ich meine, wenn wir jetzt das letzte Heimspiel durch zweimal Streli Mamba 0-2 verloren hätten, würde die Welt ganz anders aussehen, oder? Das muss man auch sagen.
Ja, das muss man auch sagen. Ich glaube, dann wäre es nochmal deutlich rauer geworden auf der Mitgliederversammlung. Bin ich mal gespannt. Wie gesagt, also das ist eine spannende Geschichte. Am Sonntag findet die statt und da wird es viele Wortmeldungen geben, da wird es auch hitzige Diskussionen geben, bin ich mir sicher. Da kann man sicherlich auf Twitter den einen oder anderen Account verfolgen, der von dort berichten wird, einfach um sich mal ein grundsätzliches Bild davon zu machen, wie es da läuft.
Bist du auch da?
Nee, ich bin nicht da.
Aber du dürftest, ne?
Ich dürfte, ich bin Vollmitglied, aber ich habe am nächsten Tag meinen ersten Arbeitstag am Urlaub und das kriege ich zeitlich nicht hin.
Ja, wirklich spannend. Ja. Das geht ja echt schon in so einen Politikbereich rein.
Ja, das ist selten genug, aber ab und zu gibt's das und das ist ja jetzt dann in dieser Phase vielleicht auch mal gar nicht schlecht, oder?
Ja, gut, ne? Also das wurde halt lange gefordert, ne?
Ja, genau.
Selbst von treuen Seelen und Leuten, die wirklich gerne abwägen, bevor sie die Fackel anzünden. selbst Leute wie wir haben das ja für keine schlechte Idee gehalten, ne?
Ja, so. Genau.
Und trotzdem, ja, ich weiß nicht, meinst du, Marco Bode bereut das?
Nee, das glaube ich nicht. Er hat damals auch schon gesagt, er hätte gerne weitergemacht, ne? Aber sie haben halt wahrscheinlich auch die Notwendigkeit gesehen, dass einfach was passieren muss. Und jetzt wollten sie Baumann das halt weitermachen lassen, weil der irgendwie auch in der Thematik am intensivsten drin ist, wenn es um die sportliche Zukunft geht. Und dann haben sie halt eben schweren Herzens gesagt, komm, dann hauen wir in den Sack.
Ja,
das wird eine spannende Geschichte am Sonntag. Deswegen lass uns im Nachgang der Mitgliederversammlung, muss ja nicht unmittelbar danach sein, aber in den Tagen danach nochmal irgendwie eine Folge aufnehmen. Wir haben ja kein Spiel, das heißt, wir können dann haben dann trotzdem noch irgendwie Luft, eine zu machen. Da halten wir euch über die Social Media Accounts auf dem Laufenden, oder?
Ja, also
von dir aus und mehr.
Ja, gut. Mein Angebot Deutschland-Liechtenstein 90 Minuten steht.
Ja. Ja, super. Ja, ich will mal gucken, vielleicht komme ich darauf zurück, ne?
Ich habe mich eingelesen auch in die Stärken und Schwächen, ratet die Aufstellung, kann ich auch für Liechtenstein machen. Super.
Herzlichen Glückwunsch, ne? Ja, ich kann es kaum erwarten, Thomas.
Ich bin gespannt, wie das 4-1-4-1 dann unserer Freunde aus dem Zwergstaat funktionieren wird.
Ihr Lieben, das war Folge 62. Ist das Werder oder kann das weg? Wir haben mal einen Blick auf den Deadline Day geworfen und auf das, was jetzt die nächsten 6 Monate mindestens für die Hinserie für Werder ansteht. Und wir kommen zu dem Schluss, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und ich denke, das ist
Werder.
Ja, das ist Werder, genau. Das ist Werder. Die Frage ist damit beantwortet. Deswegen, am Wochenende ist ausnahmsweise mal kein Spiel, sondern die Mitgliederversammlung, in der neue Aufsichtsrat gewählt wird. Wir gucken dann im Nachgang der Mitgliederversammlung mal drauf, was passiert ist, melden uns bei euch. Wie gewohnt, alle weiteren Infos im Forum, über unsere Social Media Accounts bei Twitter beispielsweise oder bei Instagram. Und werft auch mal einen Blick in unsere Kolumne Brille Grün-Weiß bei der Nordwestzeitung online. Auch da haben wir unseren Senf zum Transferfenster dieses Sommers abgeben. Thomas, sehr geil, dass es so kurzfristig nach dem Deadline Day noch geklappt hat. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat wieder irre Spaß gemacht.
Ich leg mich wieder hin
jetzt. Ja, legst dich wieder hin, genau. Ist ja noch früh und vielleicht musst du deine Schlussworte dieses Mal ein bisschen abwandeln, aber komm gut durch die Woche und werf einen Blick auf die Mitgliederversammlung. Wir drücken die Daumen.
Augen auf bei der Aufsichtsratswahl.
Also, bis dann. Ciao.